Ja, ich freue mich. Ich bin heute das erste Mal in dieser Kirche, ja, und darf gleich predigen. Ich war noch nie in der Mosaik Pforzheim, definitiv nicht. Also es kommt mir zwar irgendwie bekannt vor, aber es ist das erste Mal in der Mosaik Pforzheim. Und dann darf ich gleich predigen. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, ich kann mit dem Namen Mosaik viel anfangen, weil für mich dieses Bild vor allem eins besagt. Ja, da waren Scherben. Und daraus ist ein Kunstwerk geworden. Und das ist für mich die Geschichte meines Lebens. Und zwar nicht nur einmal in dem Moment, wo ich Gott kennengelernt habe, sondern immer wieder. So erlebe ich meinen Gott als diesen liebevollen Herrn, der sagt, was andere wegschmeißt, das ist mir kostbar, das bringe ich wieder in Ordnung. Da mache ich etwas da draus, was ja noch nie, woraus das noch nie bestanden hat. Ich mache etwas so viel Schöneres, als sich das irgendwer hätte jemals vorstellen können. Und das habe ich immer wieder erlebt, das erlebe ich auch aktuell und das ist für mich eine Riesenfreude. Deswegen finde ich euren Namen schon cool, ne? Also wir müssen uns auch Gedanken machen, also Mosaik werden wir nicht nehmen, aber weil wir jetzt als Braunschweiger dann im September in Hannover Gemeinde gründen und du kannst nicht deine Gemeinde in Hannover Ekklesia Braunschweig nennen. Das funktioniert nicht. Also da gibt es uralte Feindschaften zwischen Hannover und Braunschweig auf fußballerischer Ebene, aber auch auf vielen anderen Ebenen. Also es funktioniert nicht. Da überlegen wir noch was. Aber wir haben Ideen. Ja, ich will heute Morgen über Zweifel reden. Wo denkst du, Mensch, ich komme in den Gottesdienst, wollte, dass mein Glaube gestärkt wird. Jetzt muss ich mir was über Zweifel anhören. Naja, aber vielleicht ist das ja besser, als du denkst. Meine Predigt heißt Vom Zweifeln zum Staunen. Das heißt, Zweifel sind okay, aber ich glaube, wir müssen dabei auch nicht stehen bleiben. Und wir wollen jetzt mal einsteigen. Ich möchte gerne am Anfang ein paar Bibelstellen mit dir lesen, die dir eine Sache zeigen sollen, nämlich, dass du nicht aus dem Glauben ausgeschieden bist, wenn du zweifelst. Ich glaube, dass Zweifel zum Glauben gehören. Ich glaube, dass Zweifel sogar das Potenzial haben, deinen Glauben tiefer zu machen, reicher zu machen, reifer auch zu machen. Und deswegen sind sie eine Chance. Aber natürlich, sie müssen nicht notwendigerweise in diese Richtung gehen. Sie können auch in eine blöde Richtung gehen. Und vielleicht lernst du heute einiges, was dich davor beschützen kann. Wir fangen an mit Psalm 73, die Verse 2 bis 3, ein richtig schöner Psalm für Zweifler ist das. Und da heißt es, ich aber wäre fast gestrauchelt. Mich hätte es fast auf die gepackt. Ne? Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Warum? Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Also Zweifel haben oft immer einen Auslöser und auch etwas für uns, woran wir das jetzt festmachen, warum wir gerade ein Problem mit Gott haben. Denn im Grunde müssen wir ja wissen, dass Zweifel per Definition eigentlich bedeuten, dass wir ein Problem mit Gott haben. Wir verstehen nicht, warum Gott bestimmte Dinge so macht, wie er sie macht. Wir haben ein Problem damit, wie Gott die Dinge regelt. Ja, Jona ist das Beispiel. Gott sagt, geh nach Ninive. Jona sagt, nein, passt überhaupt nicht in mein Weltbild. Die sollten ausgerottet werden, die Assyrer, aber nicht bekehrt werden. Ich will die nicht in meiner Kirche. Auf keinen Fall. Gott, da mache ich nicht mit. Und weg war er, okay? Zweifel hat eigentlich ein Problem mit Gott. Aber es gibt immer bestimmte Auslöser in unserem Leben, die uns dahin bringen. Habakuk hat etwas ganz Ähnliches erlebt. Es ist schon interessant, wie in das Buch Habakuk eingestiegen wird. Habakuk ist wirklich ein einziges Buch über Zweifel. Ein Propheten, der ein Problem damit hat, dass er Prophet sein muss, weil er das, was er immer verkünden muss, eigentlich überhaupt nicht gut findet. Und es geht schon los mit dieser Einleitung. Dies ist die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Also Habakuk hat ein Reden Gottes bekommen für seine Zeit, aber was war das für ihn? Eine Last. Was war das für die anderen, die das hören mussten? Eine Last. Er war gar nicht glücklich über die Botschaft, die er so predigen musste. Ne? Dann heißt es weiter, wie Habakuk sich beschwert, Herr, wie lange soll ich schreien und willst du nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen? Frevel, also Bosheit überall. Und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir. Es geht Gewalt vor Recht. Darum ist das Gesetz ohnmächtig, was ihm ja als Jude so wichtig war. Und die rechte Sache, die kann nie gewinnen. Denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten. Darum ergehen verkehrte Urteile. Ja, manchmal schaust du in diese Welt und denkst dir, das Böse gewinnt. Darth Vader gewinnt, die dunkle Seite der Macht besiegt irgendwie das Gute ständig. Du hast das Gefühl, die Dinge, die so im Verborgenen entschieden werden, die korrupten Entscheidungsträger dieser Welt, die kommen mit allem durch, was sie tun. Gott, wie kann das sein, wenn du ein Gott bist, der für Gerechtigkeit sorgt? Ist interessant, dass viele Christen damit oft gar kein Problem haben. Ich denke mir so, wo ist dein Bewusstsein für Gerechtigkeit? Da müsste uns manchmal unser ehemaliger Bibelschuldirektor, der jetzt mittlerweile verstorben ist, hat mal gesagt, und er war sehr dick, das darf man wirklich sagen, also in seinem Falle kann man das nicht anders bewerten, sagte, selbst ich, hat er mal gesagt im Unterricht, habe nicht so viel Mageninhalt, wie ich manchmal kotzen könnte, wenn ich in diese Welt reinschaue. Das war ein hochgebildeter Mann, aber das ist mit ihm durchgegangen. Und ich habe gedacht, ja, so geht es mir auch manchmal. Was sagt Hiob? In Hiob 3, Vers 3, der so viel Schlimmes erleiden musste, so viel Leid gesehen hat und man hat eigentlich keine Erklärung, wie Gott das zulassen konnte oder hat Gott das sogar noch irgendwie provoziert, ich weiß es nicht. Aber Hiob sagt jedenfalls, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt. Und das war damals eigentlich eine Freudenbotschaft. Ein Junge ist geboren, das war der Statthalter, das war der Erbe, das war die Fortsetzung der Familiendynastie. Aber Hiob sagte, ey, den Tag meiner Geburt soll man ausstreichen, meinen Geburtstag vergessen. Es wäre besser, wenn ich niemals zum Leben erweckt worden wäre. Ja, das ist schon mal eine starke Botschaft. Aber selbst Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz, er betet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist ein Ausdruck von Jesus' Menschlichkeit. Ja? Jesus war wahrer Gott, Amen, aber er war auch wahrer Mensch. Und er war verzweifelt am Kreuz. Und er wusste natürlich, das war ja keine Frage, die nach dem Informationsgehalt jetzt hier irgendwie gefragt hat. Oh Herr, warum eigentlich und so? Ich meine, Jesus wusste, warum er auf die Erde gekommen war. Jesus wusste, warum er am Kreuz hing. Er wusste, für wen er es getan hat. Aber trotzdem war er verzweifelt, dieses Leid und diese schwierige Zeit erleben zu müssen. Also Zweifel sind selbst für Glaubenshelden normal gewesen und waren auch ein integraler Bestandteil ihres Lebens. Und gerade das Beispiel von Hiob ist ja etwas, was am Ende etwas bewirkt, wo Hiob sagt, ich habe dich eigentlich nur vom Hörensagen gekannt. Also Hiob war eigentlich schon vorher ein Glaubensheld. Gott hat ihm gesagt, ey, schaut euch mal den Hiob an, niemand ist wie er. Aber am Ende sagt Hiob, ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Weil irgendwann begegnet Gott Hiob, hat zwar seine Fragen nicht beantwortet, aber Hiob ist zufrieden, dass Gott ihm begegnet ist und er geht seinen Weg weiter. Ja, also das Erste, was ich dir mitgeben möchte, wirf nicht gleich die Flinte ins Korn, wenn du zweifelst, wenn du mal richtig durch Krisen gehst in deinem Glauben. Es gibt keinen großen Mann Gottes, keine große Frau Gottes, die keine Zweifel in ihrem Leben erlebt hat. Männer und Frauen, die ihr auf der Bühne seht, auch im Ekklesiaverband und so weiter, mit denen habe ich schon Gespräche geführt zur Zeit, wo sie gesagt haben, alles in mir ist tot, da ist gar nichts und so weiter. Und haben Zeiten erlebt, wo es richtig, richtig heftig war für sie. Und sind aber viele von ihnen nach dieser Zeit viel stärker zurückgekommen. Also, Zweifel gehören zum Glauben und sie sind auch eine Wegkreuzung, wo der Glaube stärker werden kann. Wahrheit Nummer eins. Wahrheit Nummer zwei, das müssen wir wissen. Zweifel haben diese seltsame Eigenschaft, dass sie für sich beanspruchen, die Welt total zu durchdringen. Zweifel glauben, dass sie die klügste Macht sind auf der ganzen Welt. Ja, die glauben, dass sie die Welt verstanden haben, dass sie jetzt endlich begriffen haben, wie sich wirklich alles verhält und wie man das mit Gott sehen muss oder eben nicht mehr sehen muss oder was auch immer. Zweifel glauben, objektiv zu sein. Ich habe schon mit so vielen Menschen auch gesprochen, die durch Zeiten des Glaubens gegangen sind und die hatten das Gefühl, dass bei ihnen das Licht angeknipst wurde, wo ich das Gefühl hatte, dass es so dunkel geworden war in ihrem Leben, ne, dass sie eigentlich nichts mehr irgendwie richtig gerade ausdenken konnten und so weiter. Aber Zweifel glaubt im Grunde immer im Recht zu sein. Das ist diese Eigenschaft von Zweifel. Hör auf mich, ich bin die Stimme der Vernunft. Ich zeige dir die Welt, wie sie wirklich ist. Das sind Zweifel. Und ich möchte dich sehr ermutigen, dass du deine Zweifel bezweifelst. Du darfst deinen Glauben hinterfragen. Weißt du, unser Glaube ist eine übernatürliche Sache. Jesus verbirgt sich für unseren Glauben. Jesus hat ihn erweckt durch seinen Heiligen Geist. Unser Glaube kann ganz schön was aushalten. Da brauchen wir gar nicht immer gleich weinend weglaufen. Unser Glaube ist robust. Aber soll ich dir was sagen? Wenn wir unseren Glauben manchmal hinterfragen, dann sollten wir umso viel mehr unsere Zweifel hinterfragen. Denn die sind überhaupt nicht objektiv. Zweifel, das ist wie dieser, ich gebrauche ja oft dieses Bild vom Labyrinth, ja, und du bist in so einem Labyrinth gefangen, kommst nicht raus Und das Problem ist, du siehst ja nicht von oben auf dieses Labyrinth drauf. Und deswegen findest du den Ausgang nicht, oder? Weil du nicht diese übergeordnete Perspektive hast. Und das ist im Grunde genau, wie Zweifel auch sind. Aber Zweifel ist dann in diesem Labyrinth eigentlich wie so ein Robinson Crusoe-Typ, ja, der mit einem langen Bart und langen Haaren und stinkend und mit zerrissenen Klamotten zu dir kommt und dir sagt, ich kenne den Weg, ich weiß, wo es lang geht. Und du denkst dir, hey, das passt irgendwie nicht mit deinem Aussehen zusammen. Denn wenn du den Weg kennen würdest, warum bist du noch hier? Und Zweifel, der gaukelt dir vor, dass er diesen Überblick hätte, aber in Wirklichkeit ist er im selben Labyrinth gefangen wie du. Und auch die Meinungen, die dir vielleicht Menschen, auch die intellektuellen Zweifel, die dir Menschen ins Herz sehen, alle sind von dieser irdischen Perspektive her gesprochen. Und nur wenn es einen Gott gibt, kann es jemanden geben, der über diesem Labyrinth steht und der dich wirklich einen klugen Weg führen kann. Deswegen sind Zweifel nicht objektiv, können es auch nicht sein und müssen bezweifelt werden. Okay? Und gleichzeitig sind Zweifel eben keine objektive Sache, sondern eine sehr emotionale Sache. Sie haben mit Erfahrungen zu tun, mit Verletzungen, mit Verunsicherungen zu tun. Und ich will dir jetzt mal 7 Gründe nennen, warum wir in Zweifel geraten und dann fast fallen können. Und ich will dir das einfach mal sagen, damit du ein bisschen ein breiteres Bild dafür bekommst, wo deine Zweifel herkommen. Und dass du nicht denkst, ja, es ist einfach, so muss man einfach die Welt sehen. Nein, deine Haltung, dein Glaube wird von so vielem beeinflusst und auch dein Unglaube und du merkst es oft gar nicht und das ist wichtig dafür, ein Bewusstsein zu bekommen. Punkt Nummer 1, was sich auf unseren Glauben und auch auf unsere Zweifel auswirkt, ist die Zeit, in der wir leben. Paulus schreibt, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Und wem müsste man das sagen, jetzt nach 2 Jahren Pandemie und Ukraine-Krise und all diesen grundlegenden Umwälzungen, durch die unsere Welt so geht, dass wir in einer bösen Zeit leben. Also selbst die verwöhnten Deutschen, die 70 Jahre Wohlstand und immer nur Aufwärtsbewegung gekannt haben, die merken jetzt, also irgendwie ist was anders. Und aus Gottes Sicht, geistlich gesehen, war das schon immer eine böse Zeit. Wohlstand bedeutet nicht, dass die Zeit deswegen nicht böse ist, aber wir merken gerade, dass vieles schwierig ist, oder? Und das kann eigentlich eine Chance für uns sein. Aber ich will dir sagen, die Zeit, in der wir leben, die macht etwas mit dir, die macht etwas mit dir, mit deinem Glauben, die verursacht auch Zweifel. Guck mal, wir sind jetzt 2 Jahre durch eine Pandemie gegangen, die so viel sicher Geglaubtes in Frage gestellt hat. So viel Sicherheiten uns genommen hat, so viel Zukunftsperspektive geraubt hat, die uns voneinander entfremdet hat, die uns aufgespalten hat in verschiedene Lager, die all diese Polarisierungen noch gefördert hat. Darüber hinaus merken wir, es gibt so viele grundlegende, umwälzende Veränderungen in der Welt oder eine neue globale Weltordnung entsteht, die USA in der Wirklichkeit schwächelt eigentlich, ne? Europa, würde ich auch sagen, schwächelt und degeneriert vor allem, was in Bezug auf ihre Werte total. Russland ist auch eigentlich am schwächer werden gewesen, aber will jetzt zu alter Stärke zurück. Und dann im Osten, da stehen China und Indien erst so richtig auf. Wir wissen noch gar nicht, was auf uns zukommt, sag ich mal, aus Asien in den nächsten Jahrzehnten und so weiter. Also unglaublich grundlegende Veränderungen. Denn das ganze Thema Klimawandel, unsere Gesellschaftsordnung wird vor unseren Augen in wenigen Jahren umgebaut. Auch eine ethische Umwälzung gibt es. Werte werden auf den Kopf gestellt. Was wir früher geglaubt haben, wird jetzt ins Gegenteil verkehrt. Was früher böse war, wird jetzt gut genannt. Und was früher gut genannt wird, wird jetzt böse genannt. Das ist ja Wahnsinn, was passiert. Und glaub doch nicht, dass diese Zeit nichts mit dir macht. Also wenn du zweifelst, wenn du mit Gemeinde unzufrieden bist, wenn du mit Leitern unzufrieden bist, wenn du mit Geschwistern unzufrieden bist, dann glaub doch bitte nicht, dass das alles ist. Dein Vertrauen, deine Sicherheit ist grundlegend erschüttert worden in den letzten Jahren. Ein bekannter Psychologe hat gesagt, wir leben eigentlich in einem globalen Trauma als Welt. Hat es noch nie gegeben, dass wir gleichzeitig von einer Sache total beherrscht worden sind, global. Also es gibt vielleicht die ein oder andere Insel, wo es kein Corona gegeben hat, weil da nie jemand hingekommen ist. Habe ich mal irgendwie von einer gehört, die das geschafft hat. Aber ansonsten waren wir alle mitgehangen, mitgefangen. Das macht was mit uns. Also die Zeit, in der wir leben, die verursacht manchmal auch unsere Zweifel. Deswegen nimm nicht immer alles so persönlich, was du immer so hörst und was du empfindest, wie wenn das alles wäre, was die Zweifel in dir auslösen würde. Das Zweite sind geistliche Angriffe, der Kampf, den wir kämpfen müssen. Paulus schreibt in Epheser Kapitel 6, Vers 11, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Das ist so wichtig. Und in diesen letzten zwei Jahren, obwohl wir eigentlich hätten wahrnehmen sollen, dass es einen geistlichen Kampf gibt, einen guten Kampf des Glaubens, den es zu kämpfen gilt, da sind wir oft auf uns selber losgegangen, Menschen sind aufeinander losgegangen, wir haben geglaubt, alles, was wir erleben, ist nur irgendwie menschlich und es gibt nur eine menschliche Agenda da drin, aber in Wirklichkeit gibt es eine böse, übernatürliche Macht, einen mächtigen Feind, dessen Kunst es ist, Menschen zu verführen und zu belügen und zu betrügen. Und er wirkt auf diese Welt ein und er wirkt auch auf dich als Christ ein. Du bist sein Feind, du bist in einen Krieg gestellt, Kraft deiner neuen Geburt von oben, den du zu kämpfen hast. Und du bist im Zielfokus des Teufels. Er will dich vom Weg abbringen. Deswegen sind deine Zweifel nicht nur aus deiner Intelligenz geboren, nicht nur aus deinem Bibellesen, nicht nur aus deinen Erlebnissen, sondern da ist ein übernatürlicher Verführer, eine übernatürliche Macht im Hintergrund, die dich vom Weg abbringen möchte. Mach dir das immer wieder bewusst. Dann die Luft, die wir atmen. So habe ich das mal genannt. Was ich damit meine, ist die intellektuelle Luft, die wir atmen. Paulus schreibt in Epheser 2,2 rückblickend über das Leben der Epheser, bevor sie Christen geworden waren. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt, obacht jetzt, zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Also, was ist das Weltbild, was uns Paulus hier entfaltet? Er sagt, es gibt die Dimension, die irdische Dimension, in der wir Menschen leben, ja, und es gibt die Dimension Gottes und dazwischen, und das geht jetzt hier nicht um Ortsbeschreibungen, es geht hier um geistliche Dimensionen, ja, dazwischen angesiedelt ist ein Bereich der Luft, so heißt es in der Elberfelder Übersetzung oder in der Luther Übersetzung, und dort herrscht der Satan durch seinen Geist. Ein Geist ist ein Verstand, ja, kann man auch sagen. Durch eine Geisteshaltung, durch eine Ideologie, Maschinerie, die auf diese Welt einwirkt und Menschen verführt. Deswegen ist alles, was wir lernen, ja, alles, was wir auch an guten Tools haben auf dieser Erde, egal ob es Wissenschaft, ob Bildung, ob Philosophie, was auch immer es ist, ja, ist nicht neutral, sondern überall sitzt der Satan dazwischen. Er ist in diesem Bereich der Luft, er hat die Lufthoheit, die geistige Lufthoheit über diese Erde und prägt überwiegend das Weltgeschehen, ja. Das Weltgeschehen. Wir haben das als christlich verwöhntes Europa nicht mehr so im Blick, weil wir gemerkt haben, dass es durchaus einen gewaltigen Siegeszug auch des christlichen Denkens und der christlichen Weltanschauung in Europa gegeben hat. Aber wir sind darüber hinaus. Wir leben in einem postchristlichen Kontinent und das bedeutet, dass es eine krasse, radikale Gegenbewegung gegen alles Christliche gibt. Und wir merken ganz neu, ja, wie sehr das wahr ist, dass es da jemanden gibt im Bereich der Luft, der das geistige Klima, das Denken beherrscht sozusagen in dieser Welt. Deswegen, auch da, bei allem, was du hörst, bei allem, was du dir anschaust und reinziehst und so weiter, es gibt nichts Neutrales auf dieser Welt. Auch Wissenschaft ist nicht neutral. Wissenschaft hat Ziele. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, wie du Befunde auslegen kannst. Es gibt Prämissen, die getroffen werden, lange bevor Versuchsreihen gestartet werden, was man untersucht und was man nicht untersucht. Und so kommst du auch manchmal zu den Ergebnissen, die du erreichen willst. So, lasst uns das Gute nutzen, nicht wissenschaftsfeindlich sein, nicht feindlich auch sein gegenüber dem Denken. Ich bin voll dafür. Ich lese mehr denn je, sage ich mal so, in alle Richtungen und versuche mich weiterzubilden. Aber neutral ist es genauso wenig wie unser Glaube. Weil diese Welt hat eine Vorentscheidung getroffen, nicht zu glauben, genau wie wir eine Vorentscheidung getroffen haben, zu glauben, weil Gott uns begegnet ist. Das müssen wir immer wieder wissen. So, und das wirkt sich auch auf dich aus. Du bist nicht in einer neutralen Umgebung zur Welt gekommen und es ist alles nur, ich habe mir jetzt mal Gedanken gemacht, ich habe mir jetzt mal gelesen, es ist alles, ich habe jetzt einfach durchdrungen, ich habe die verschiedenen Faktoren gegeneinander abgewägt, ich weiß jetzt, wie es geht. Blödsinn. Du wirst rund um die Uhr wirst du geprägt mit Gedanken, die du denken sollst, die du glauben sollst. Und ja, es gibt ja bestimmte Player auch hinter Amazon Prime, hinter Netflix, hinter Medienlandschaften, die sich ganz bewusst auf die Fahnen geschrieben haben. Sie wollen das Denken in dieser Welt verändern. Sie wollen grundlegend verändern, wie Dinge gesehen werden. Die verschweigen das nicht mal. Die sagen das in manchen Artikeln, Biografien und so ganz offen. So, dann gehen wir weiter. Ein unterentwickelter Glaube, der kann uns auch in Zweifel hineinstürzen. Was meine ich damit? Ich meine damit das, was im Hebräerbrief erwähnt wird und ich glaube auch in 1. Korinther 10, da sagt es Paulus auch, dass du in deinem Glauben, du kannst dich immer mit der Milch beschäftigen, also mit diesen kleinen, netten Gedanken, die irgendwie einfach sind, verstehst du, im Glauben, ah, Gott hat mich, hat mich lieb und so, da gehen wir ja auch nie drüber hinaus, aber es gibt vielleicht auch noch mehr, ne? Und der Autor vom Hebräerbrief sagt hier, denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Das heißt, manchmal kommen wir auch in Glaubenszweifel hinein, weil unser Glaube erst gar nicht erwachsen werden wollte. Ja, der hat sich nur bestimmte Wahrheiten aus dem Wort Gottes rausgepickt. Der hat sich nur für bestimmte Lehren und Prediger geöffnet, die ihm das sagen, was ihm auch so gut gefällt und so weiter. Ne? Du hast irgendwie ziemlich einseitig nur die Bibel genommen und hast die Spannungen gar nicht gesehen, die es gibt zwischen schon jetzt und noch nicht. Oder wir haben schon die Dimension des Heiligen Geistes. Da geschehen Wunder, da geschehen Zeichen, da geschehen Lebensveränderungen. Aber gleichzeitig wissen wir, das Vollkommene kommt erst, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet und so weiter. Und in dem lebst du, aber du willst es oft nicht wahrhaben. Und du willst oft nicht wahrhaben, dass bestimmte Dinge dir Jesus nie versprochen hat, über die du jetzt in Verzweiflung geraten bist. Oh, mir geht's nicht gut und was weiß ich. Und dann sagt Gott, aber eigentlich habe ich dir auch nie gesagt, dass es dir immer gut gehen wird. Eigentlich habe ich dir nie gesagt, dass es keine Probleme geben wird und so weiter. Ja, also das Buch eines bekannten Psychologen beginnt mit den Worten, das Leben ist schwierig. Und das ist die Wahrheit. Und die Bibel sagt es auch. Also welchen Glaubensheld willst du dir zum Vorbild nehmen und dich darauf berufen, dass Gott dir ein einfaches Leben versprochen hat? Also mir fällt keiner ein. Die hatten alle richtig taffe Zeiten. Und das dürfen wir auch mitnehmen. Und wir müssen uns auch nicht wundern über Dinge, die in dieser Welt abgehen und passieren, denn das sind Dinge, die Jesus vorhergesagt hat. Jesus hat diese ideologischen Kämpfe vorhergesagt. Die Bibel hat sie vorhergesagt. Wir leben in einer Welt, die umkämpft ist. Und deswegen darf sich unser Glaube weiterentwickeln. Und wir dürfen auch reifen in Bezug auf, wie wir manche Dinge sehen. Und wir dürfen auch anfangen, mehr vom Wort Gottes in uns aufzunehmen. Ich habe gemerkt, in der Corona-Pandemie sind viele Leute in eine Krise gekommen, weil sie nur bestimmte Bereiche der Bibel gelesen haben. Und dann sind Dinge passiert, die sie nicht mehr einordnen konnten. Und ich sage mir, aber hast du mal das gelesen, mal das gelesen? Ja, nee, ich lese eigentlich gar nicht das Alte Testament. Habe selbst von Leuten gehört, ich lese eigentlich gar nicht die Bibel. Und so sage ich, ja, gut, das ist auch schwierig. Dann, was unseren Glauben wirklich auch zum Zusammenbrechen bringen kann, das sind persönliche Verletzungen. Das ist der nächste Punkt, Punkt 5. Verletzungen, die ich erleide. Und da bin ich so froh, dass wir lesen dürfen über unseren Gott im Psalm 147, Vers 3. Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Er verbindet ihre Wunden. Und ganz oft haben Menschen das Gefühl, objektiv jetzt ihren Glauben verloren zu haben an Gott und beschuldigen, ich kann sie nicht mehr glauben. Aber eigentlich sind sie nur verletzt worden. Durch Menschen, durch Umstände, durch was auch immer. Und das hat sie eigentlich denken über Gott und über diese Welt und so weiter. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir mit diesen Verletzungen, dass wir sie wahrnehmen dürfen und dass wir damit vor Gott kommen können. Ich habe das vorhin auch gesagt, dass ich jetzt nach unserem Umzug nach Braunschweig hoch, dass ich wirklich eine Zeit hatte, wo ich gemerkt habe, boah, also ich muss mit manchen Dingen in meinem Leben mich nochmal intensiv beschäftigen. Ich habe gemerkt, es sind einige Verletzungen da, Verletzungen von Menschen, Verletzungen von Umständen, Dinge, die ich nicht verstanden habe, warum Gott sie so gemacht hat, Dinge, die einfach mit meiner Persönlichkeit zu tun haben, sodass ich vielleicht auf manche Dinge auch irgendwie reagiere. Und ja, ich bin dann irgendwann damit konfrontiert worden, dass ich gemerkt habe, irgendwas stimmt da nicht mit mir. Und meine Reaktion war, jetzt umso mehr Gott nachfolgen, umso mehr glauben und umso mehr Gas geben und so weiter. Bis Gott mich irgendwann eingefangen hat und gesagt hat, Öli, du bist verletzt. Und das ist auch okay. Du kannst jetzt mal innehalten und wir können uns um deine Verletzungen kümmern. Ich will deine Wunden verbinden. Ich will die Narben heilen und wegnehmen. Hey, du bist mir wichtig. Du musst jetzt nicht gleich wieder durchstarten und Gas geben und heute schon oder übermorgen schon das und das erreicht haben und wie auch immer sein. Wir nehmen uns jetzt mal wirklich Zeit. Und ich bin dann in den Prozess gegangen mit einem christlichen Therapeuten über mehrere Monate, intensive Gespräche. Und ich saß immer wieder vor diesem Menschen und der hat wirklich von mir, für mich so viel von Gott verkörpert, der immer wieder gesagt hat, wenn ich dann mit dem Dienst kam und dem und dem. Und immer gesagt, du Öli, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich bin nur da wegen dir. Und ich will gucken, was mit dir passiert ist und was in deinem Herzen los ist und so weiter. Ob du effektiv bist für die Gemeinde oder ob du das und das für Jesus verbringst, ist mir erstmal alles gerade egal. Ich will einfach nur, dass du gesund wirst. Ne? Und das fand ich so stark, weil ich darin wirklich gemerkt habe, wie Gott mir damit darin begegnet. Dass Gott das ist, der so mir gegenübersteht und sagt, hey, wir nehmen uns jetzt einfach mal Zeit, um dich zu heilen. Und ich habe mich hingesetzt, habe meine Verletzungen aufgeschrieben, von frühester Kindheit bis zum heutigen Tag. Hab die einfach mal alle wahrgenommen. Ja, da gab es wirklich Dinge, die mich verletzt haben. Das habe ich noch nie in meinem Leben zugelassen. Ja, ich verletze mich doch nicht. Da gehe ich einfach weiter und drüber weg und ich bin stark und so weiter. Ne? Und habe gesagt, nee, das lasse ich jetzt mal zu. Und habe ich diese Dinge alle Gott gebracht. Alle nacheinander. Habe sie abgegeben vor ihm. Bei manchen Dingen, die konnte ich beinahe nicht loslassen. Da habe ich wochenlang mitgekämpft bei einzelnen Fragen, bei einzelnen Menschen auch. Und gesagt, Gott, das kann ich nicht. Und doch über Wochen und Monate hat Gott diese Schmerzen weggenommen und mich freigemacht, glaube ich auch damit für den nächsten Lebensabschnitt. Und auch freigemacht, um Menschen noch gesünder zu prägen, weil ich selber wieder ein Stück weit Gesundheit erfahren habe. Und das möchte Gott auch für dich tun. Hey, wenn du Zweifel hast in deinem Leben, darfst du sie eingestehen und du darfst den Heiligen Geist einladen und sagen, oh, ich brauche Heilung. Du darfst anfangen, deine Verletzungen aufzuschreiben. Und das ist sogar egal, ob das objektiv richtig ist. Weißt du, ich habe Sachen aufgeschrieben und dachte mir, Öli, aber eigentlich solltest du davon nicht verletzt sein. Das ist nicht okay. Das haben die gar nicht so gemeint. Und das war ja auch, da kann ja keiner was dafür. Das ist ja so. Also Verletzungen sind ja nicht objektiv, sondern das ist halt, wie du Sachen wahrnimmst. Natürlich, es ist so, ne? Aber weißt du, Gott will das einfach hören. Es ist, was dich verletzt hat, das darfst du auch vor Gott bringen. Ne? Du musst nicht fragen, ja, aber dem anderen Pastor, dem würde das gar nichts machen. Oder meiner Freundin, die würde da drüber stehen. Ja, aber du bist ja nicht deine Freundin und ich bin auch nicht ein anderer Pastor. Ja, also muss ich ja damit umgehen, wie ich damit umgehen kann. Amen. Und das ist so schön, das rauszufinden, man darf das. Dann geht es weiter. Was kann auch noch Zweifel in uns auslösen? Das sind Menschen, die uns enttäuschen. Und ich meine jetzt in allererster Linie auch Christen, die dich enttäuschen. Und das passiert, oder? Menschen, die uns nahestehen, enttäuschen uns. Auch wenn wir christliche Ehepartner haben, Kinder, Eltern und so weiter. Sie enttäuschen uns. Und selbst wenn du die besten Eltern hast, die besten Kinder hast, tolle Freunde hast, sie können dich enttäuschen. Menschen sind keine Götter, oder? So wie du kein Gott bist, sie sind Ebenbilder Gottes, aber das ist nicht dasselbe, wie Gott zu sein. Ja? Und dadurch enttäuschen dich Menschen und manchmal macht das was mit dir. Ich habe aus meiner Praktikumszeit sind einige Leiter, allein zwei Pastoren, bei denen ich Praktikum gemacht habe während meiner theologischen Ausbildung, sind heute überhaupt nicht mehr im Gemeindedienst, haben blöde Dinge erlebt und sind heute raus und so weiter. Dann mehrere meiner geistlichen Väter sind eigentlich raus aus einem Weg, den ich als Nachfolger noch sehen konnte zwischendurch. Manche sind wieder zurückgekommen und so weiter, aber schmerzhafte Prozesse durchgegangen, grundsätzliche Dinge hinterfragt, die sie immer für wahr gehalten haben und die ich immer noch für wahr halte und gehen diesen Weg nicht mehr. Das macht was mit dir. Menschen enttäuschen dich. Und dann gibt es bekannte Leiter, die uns enttäuscht haben, weil sie ein Doppelleben geführt haben, wie auch immer. Ne? Und wir sagen uns, was ist da los? Aber an der Stelle will ich auch dir sagen, in deinen Zweifeln, dein Glaube beruht doch nicht auf dem, was Menschen tun. Und das finde ich auch, da möchte ich euch so ermutigen. Also dein Glaube sollte auch nicht auf dem Glauben oder der Treue immer nur deiner Ältesten beruhen oder deines Pastors beruhen. Ja, klar, sind wir zur Treue berufen. Und klar, sollen wir auch authentisch leben und Vorbilder sein und so weiter. Aber wenn du deinen Glauben an mich bindest, bist du verloren. Ich stelle fest, manche Menschen haben zumindest hier auch ihre Gemeindemitgliedschaft an mich gebunden und sind heute nicht mehr da. Finde ich auch schade. Und dann denke ich mir, auf der einen Seite, ich habe auch mit manchen von diesen Leuten schon gesprochen, auf der einen Seite große Wertschätzung und deine Predigten, das war irgendwie cool und so weiter. Das freut mich ja, ne? Das ist ja schön. Aber habe ich mir gedacht, aber du wäre auch schön, wenn du meine Predigten inhaltlich dir angehört hättest, denn ich habe immer gesagt, es geht nicht um mich. Und ich sage auch den Braunschweigern immer schon, es kommt der Tag, da bin ich nicht mehr euer Pastor. Vielleicht freuen sich manche darüber auch, aber sagen ja, wir beten dafür, dass der Tag bald kommt. Das gibt ja, aber halt dich nicht an Menschen fest. Halt dich allein an Gott fest. Da muss ein Glaube wirklich dazu hindurchdringen. Du sollst Menschen lieben, achten, respektieren. Ja? Leiter sollten nicht deine Krücken sein. Manchmal solltest du ihnen mehr gehorsam sein. Das würde ich vielleicht auch unterstreichen. Ne? Es gibt auch Leute, die haben gesagt, oh, deine Predigten sind so schön. Ich sage, ja, Hammer, dann geh nach Hause und leb danach. Wie wäre das? Deine Komplimente interessieren mich nämlich sonst eigentlich gar nicht, weil dann habe ich vergeblich gepredigt, wenn sie nur cool war, aber nichts mit deinem Leben machen, oder? Das wäre so schade. Nein, wir dürfen uns nicht an Menschen festhalten. Hey, in dem Psalm 55, da heißt es, ach, mein ehemaliger Freund hat alle verraten, die ihm nahe standen und hat seine Versprechen gebrochen. Und ein paar Verse vorher sagt er, mein Freund, mein Vertrauter hat mich verraten. Wow. Ja, das passiert. Das passiert. Jesus wurde von Judas verraten. Paulus sagt an einer Stelle zum Ende seines Lebens, 1. Timotheus 4, ab Vers 16, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei. Paulus im Gefängnis, Paulus vor Gericht, Extremsituation seines Lebens. Und er heißt, alle haben mich verlassen. Wow. Aber dann sagt er, aber mein Gott hat mich nicht verlassen. Er sagt sogar, ich habe es ihnen nicht zugerechnet, denn der Herr stand mir bei und stärkte mich. Wow, das finde ich stark. Letzter Punkt, der unseren Glauben vernichten möchte oder durch den wir unseren Glauben vernichten. Und hier würde ich sagen, haben wir eine sehr aktive Rolle. Das ist eigentlich Rebellion. Das sind die Wege, die wir selbst gehen wollen. Und das möchte ich dir sagen, ich habe auch in den letzten Jahren mit vielen Menschen auch Gespräche geführt oder das auch gehört. Es gab ja auch viele prominente Christen, die jetzt gesagt haben, ah, dass Homosexualität Sünde ist, da glaube ich jetzt nicht mehr dran. Dass die Ehe einmal und für immer sein soll, da glaube ich jetzt nicht mehr dran und so weiter. Ja, was weiß ich, selbst manche Leute, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Ich glaube, das muss man nicht mehr glauben. Es würde auch reichen, wenn er irgendwie geistlich in mir leben würde und so weiter. Und einflussreiche Leute, Prediger, Lobpreisleiter, die sich hingestellt haben, irgendein Outing gemacht haben bei YouTube. Ich kann meinen Glauben nicht mehr festhalten und so weiter. Ich bin darüber hinausgewachsen. Naja, Banane, darüber hinausgewachsen. Aber ich merke manchmal, dann, wenn man ihr Leben anschaut, und mit ein paar Leuten war ich auch persönlich unterwegs, im Grunde haben sie irgendwann für die Sünde ihr Leben geöffnet. Warum? Weil sie das, was die Sünde ihnen versprochen hat, haben wollten. Das nennt man Begierde. Sie wollten sich verwirklichen, unabhängig von Gott. Sie wollten nicht mehr, dass die Dinge wahr sind, die bei ihm immer schon wahr waren und auch in Zukunft immer noch wahr sein werden. Sie wollten das nicht akzeptieren. Und da ist die Bibel sehr klar darüber, wenn wir uns für Sünde öffnen, dann wird unser Blick dunkel, dann werden unsere Gedanken verfinstert, sagt Paulus in Epheser 4, in Römer 1 und 2. Das ist eine ganze Abhandlung darüber. Wenn wir uns für die Sünde öffnen, für Verführung des Teufels öffnen, dann werden unsere Gedanken dunkel. Aber wir glauben, jetzt werden sie so richtig hell. Jetzt haben wir es geschafft. Und so sind manche Zweifel gar keine Zweifel, sondern es ist ein bewusster Abschied von Gott. Ich will Gott nicht mehr Herr sein lassen über mein Leben. Will Gott nicht mehr Herr sein lassen. Es darf nicht wahr sein, was zum Beispiel im Wort Gottes festgeschrieben steht, was Christen schon immer geglaubt haben und so. Dazu passt 2. Timotheus 4 ab Vers 3, denn es kommt eine Zeit, und es ist genau die Zeit, in der wir leben, die Paulus hier beschreibt, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Und ich muss sogar sagen, früher habe ich immer gedacht, ich kann das nie verstehen, dass Menschen an diesen Punkt kommen können. Mittlerweile muss ich sagen, es gab auch Punkte in meinem Leben, wo ich mir gewünscht hätte, Gott würde die Dinge anders sehen. wo ich angefangen habe, mit mir zu diskutieren und zu verhandeln, ob man das nicht vielleicht auch anders sehen könnte, ob man nicht ein bisschen kreativ mit dem Wort Gottes umgehen könnte. Ne? Wenn man Theologie studiert hat, dann weiß man irgendwie auch viele, viele Tricks und Schliche, wie man so bestimmte Dinge auch ein bisschen relativieren kann. Und ja, muss man vielleicht auch in der Zeit sehen, wo es geschrieben ist und so weiter. Da kann man ja viele schöne Tricks anwenden, die auch gerne angewendet werden. Aber Gott sei Dank hat mich, glaube ich, immer wieder der Heilige Geist bewahrt, zu sagen, nein, wenn du anfängst, die Wahrheit auszuhöhlen, dann wird Gnade nicht mehr gedeihen können in deinem Leben. Diesen Satz, diesen Gedanken hat Gott mir immer wieder ins Herz gelegt. Wenn du anfängst, die Wahrheit auszuhöhlen, dann wird Gnade zusammenbrechen, wird nicht mehr gedeihen können. Dein Leben wird zu einem Fluch werden. Und deswegen halte ich fest. Aber wie gehen wir um mit Zweifeln? Wir haben jetzt schon gelernt, sie sind nicht objektiv. Viele verschiedene Dinge wirken auf unseren Glauben ein und wollen ihn zerstören. Diese Welt ist kein neutraler Ort. Wie gehst du um mit Zweifeln? Das Erste, wozu ich dich ermutigen möchte, ist, du darfst deine Zweifel dir eingestehen. Wir sind manchmal gerade in Pfingstgemeinden so, ich bekenne, dass ich das nicht glaube und dass Gott und so weiter und so fort. Das hat vielleicht auch seine Zeit und es ist gut, das Wort Gottes auch zu bekennen, aber manchmal musst du einfach ehrlich werden, dass du gerade ein Problem hast. Ja? Und dass dein Glaube gerade schwach geworden ist, dass du gerade versucht bist, alles hinzuschmeißen. Und dann kannst du dich öffnen für Gott und kannst sagen, Gott, hier ist es, so sieht es in meinem Herzen aus. Gott, das geht in mir vor. Du willst das, aber ich wünsche mir eigentlich gerade das. Du sagst das, aber ich glaube eigentlich gerade, dass das wahr ist. In deinem Wort sagt es so und so, aber ich habe so große Zweifel daran, dass das wirklich so ist. Werde ehrlich da vor Gott, weil Gott kennt sowieso dein Herz. Und werde ehrlich auch vor Menschen, mit denen du hoffentlich gemeinsam unterwegs bist. Und dazu möchte ich euch immer wieder ermutigen. Hey, wenn du nicht Menschen hast, mit denen du eng befreundet bist, die du auch in dein Leben reinschauen lässt, und du hast diese Menschen, bevor du in eine Krise kommst, dann hast du ein Problem. Da hast du ein Problem. Deswegen gibt es Kleingruppen. Deswegen ist es wichtig, regelmäßig im Gottesdienst zu sein. Deswegen ist es wichtig, einfach Freundschaften zu haben, in denen man auch mal die Hosen runterlässt und sagt, hey, das ist wirklich in meinem Herzen los. Das brauchst du. Und in diese Momente der Ehrlichkeit, da kann dann auch Gott immer wieder reinkommen. Und da können Menschen an deine Seite treten. In Momenten, wo du nicht glaubst, können sie für dich mitglauben, können dich mit ihrem Glauben tragen, können sagen, hey, das ist nicht das letzte Wort, das ist gerade nicht alles, was du siehst. Halte aus, bleib dran, wirf deinen Glauben jetzt nicht weg. Er hat immer noch diese große Belohnung, die ihm verheißen ist. Und das Zweite, was ich dir sagen möchte, lade den Heiligen Geist in deinen Glauben ein. Dein Glaube beruht nicht nur auf irgendwelchen rationalen Überzeugungen. Das sollte er auch tun. Pfingstler, come on, es wäre wichtig, auch ein paar gute Argumente für den Glauben zu haben. Und es gibt so gute Argumente dafür, dass man daran glaubt, dass die Welt nicht einfach per Zufall entstanden ist und dass diese Feinabstimmung, die wir im Universum sehen, die überhaupt das Leben auf diesem Planeten möglich macht und so weiter, dass die kein Zufall ist. Es gibt so viele gute Beispiele, Argumente, naturwissenschaftlich, philosophisch, wie auch immer. Ja? Also man muss wirklich nicht dumm sein, um Christ zu sein. Man muss wirklich seinen Glauben, seinen Verstand nicht an der Garderobe abgeben. Absolut nicht. Sonst wäre ich nicht dabei. Aber unser Glaube ist nicht nur rational. Unser Glaube beruht einerseits auf der Tatsache, dass Jesus Mensch geworden ist, am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Und wir glauben an diese Auferstehung, weil Jünger, die total verzweifelt waren, die an nichts mehr geglaubt haben, die sich versteckt haben, plötzlich davon überzeugt waren, dass dieser Jesus auferstanden war und plötzlich bereit waren, dafür zu sterben, ihr Leben zu geben. Hey, das bewirkt keine Halluzination. Das machst du nicht, weil du die Welt täuschen willst, indem du den Körper aus dem Grab raubst und ihn irgendwo versteckst. Das machst du, weil du davon wirklich überzeugt bist, dass Jesus erschienen ist. Und das war die Botschaft in der Apostelgeschichte. Wir predigen euch Christus als den Auferstandenen. Und dafür waren sie bereit, in den Tod zu gehen. Dafür waren sie bereit, in die ganze Welt zu gehen. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass dein Glaube auf einem Wirken des Heiligen Geistes beruht. du hast dir nie selbst zum Glauben verholfen, sondern Gott kam auf dich zu. Er hat dich tot im Wasser treiben sehen. Er hat dich wiederbelebt. Er hat dir den Ring zugeworfen. Er hat dich rausgezogen. Er hat dich aufgepäppelt. Er hat dich zu seinem Kind erklärt. Jesus hat deinen Glauben aufgebaut durch seinen Heiligen Geist. Er hat dich zu sich gezogen. Er hat dich wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und deswegen brauchst du auch immer wieder den Heiligen Geist, um deinen Glauben neu zu beleben. Immer wieder brauchst du ihn. Und deswegen darfst du in Momenten, wo du einfach unten durchgehst, sagen, Heiliger Geist, ich bin schwach, aber ich danke dir, dass ich dir meinen Glauben verdanke, nicht mir selbst. Und jetzt komm und gib neuen Glauben. Und der Heilige Geist tut's auch. Er ist treu, ist liebevoll, ist nah, ist der erste Anteil unseres Erbes. Und er wartet darauf, dass wir ihn suchen. Er sucht uns viel mehr, als wir ihn suchen. Dann darfst du auch klagen über deine Zweifel und über die Verletzungen und über die Enttäuschungen und über die Dinge, die dir Angst machen in dieser Welt. Die Psalmisten, hey, das Gebetsbuch der Bibel, voller Klagen und Anklagen, bis dahin, dass man sich manchmal schon fragt, sag mal, ist das eigentlich noch okay, sowas zu Gott zu sagen? Aber offensichtlich will Gott genau das, weil Gott sagt, wenn du klagst, wenn du zu mir kommst und dich beschwerst, dann bist du immer noch bei mir. Dann hast du immer noch eine Äußerung deines Glaubens. Dann ist da immer noch etwas Lebendiges da. Das Problem fängt erst da an, wo du nicht mehr kommst, wo du dich nur noch alleine mit deinen Zweifeln auseinandersetzt, wo du dich nicht mehr beschwerst. Ich sage manchmal auch in der Ehe, solange man sich noch streitet, gibt es auch noch Hoffnung. Warum solltest du dich überhaupt noch streiten, wenn dir gar nichts mehr am anderen liegt? Dann gehst du irgendwann einfach und sagst, das Ding ist gestorben. Und ich glaube, so ist es manchmal auch mit dem Glauben. Wir dürfen zweifeln, wir sollen klagen. Und dann dürfen wir auch und müssen manchmal widerstehen im Glauben. Denn manchmal sind unsere Zweifel einfach Angriffe des Teufels, wo du merkst, boah, der Satan kommt mit einer Macht, mit einer Kraft hinein in unser Leben, in unser Denken, dass wir plötzlich völlig verbogen sind. Und das wird noch unterstützt durch die Luft, in der wir leben, ja, durch das intellektuelle Klima, durch das ideologische Klima in der Welt um uns herum, dass uns das alles einleuchtet plötzlich, was der Satan uns da einflüstert. Und ich glaube, dass wir durch den Heiligen Geist ein Ortungssystem haben für diese Angriffe und dass wir wissen können durch unsere Verbindung mit Gott, dass es ein geistlicher Angriff gerade ist. Und dann dürfen wir widerstehen im Namen Jesus und der Teufel muss vor uns fliehen. Wir hatten neulich diese Kids-Party bei uns in Braunschweig und Juli war dann krank, konnte als Leiterin nicht dabei sein und hat aber zu Hause gebetet wie eine Weltmeisterin für das. Und sie hat gemerkt, wie die Krankheitssymptome absolut überproportional zugenommen haben in dieser Zeit des Gebetes. Ja, und hat gebetet bis zu dem Moment, wo sie wusste, jetzt muss ungefähr die Predigt vorbei sein, die auch dann die Kinder gehört haben und so. Und hat gebetet und gekämpft und sie hat ganz klar diesen Gedanken, das ist ein geistlicher Angriff. Und in dem Moment, wo sie Amen gesagt hatte und wir haben hinterher uns synchronisiert, das war wirklich ungefähr der Zeitpunkt, wo die Predigt auch abgeschlossen war, hat sie Amen gesagt und diese Symptome waren weg. Und es ging ihr viel besser wieder körperlich und wir haben gemerkt, wow, das ist manchmal so real, das, was der Satan wirklich auch tun kann in unserem Leben. Und deswegen wollen wir ihm widerstehen und festhalten. Und zu guter Letzt, du manche Zweifel auch nehmen, und dich intensiv damit beschäftigen, sie richtig mal durchdenken und auch mal die ganzen Argumente für das, was du glaubst, auch mal bedenken. Und dann kann dein Glaube wachsen. Manchmal darfst du auch, wenn du irgendwie denkst, ah, oh, jetzt ist das und das nicht passiert, was tue ich? Ich habe schon mit Therapeuten gesprochen, die mir gesagt haben, ja, kommen Leute, Christen in meine Praxen, christliche Therapeuten und erzählen mir, ja, dass sie das und das von Gott erwartet haben und so weiter und das sei ihnen so gepredigt worden und es ist aber nie passiert und jetzt haben sie ein riesiges Problem und können nicht mehr mit Gott leben und so weiter und dann manchmal mussten die Personen einfach sagen, aber das steht doch auch nirgendwo im Wort Gottes. Es gibt mittlerweile so viele Predigtserien auf der ganzen Welt, die eigentlich sagen, Gott hat dir nie versprochen, Punkt, Punkt, Punkt. Weil so viele Gerüchte im Umlauf sind darüber, was Gott uns versprochen hat. Gott hat uns nie ein einfaches Leben versprochen. Gott hat uns nie versprochen, dass alle unsere Probleme sich in Luft auflösen, dass jeder geheilt wird, dass jeder bekehrt, sich bekehrt und dass es immer Sonnenschein ist oder so. Nein, der Heilige Geist greift ein und auch da ist unser Glaube nicht gesund, wenn wir damit nicht rechnen, wenn wir nicht rechnen mit der Kraft Gottes auch in unserem Leben. Aber wir leben in einem Kampffeld und solange wir auf dieser Erde sind, werden wir mit Schatten zu tun haben. Und da darf unser Glaube wachsen, da darf unsere Kenntnis vom Wort Gottes wachsen und wir werden merken, bestimmte Dinge hat ja auch Gottes Wort nie behauptet. Und da darf unser Glaube erwachsen werden. Und wir können manche Dinge einfach auch akzeptieren, dass sie noch zu unserem Leben dazugehören. Ja, ich möchte einfach noch beten. Gott kennt und sieht euch, jeden von euch, wo ihr auch steht, wie es um euren Glauben bestellt ist, wie es um eure Zweifel bestellt ist. Das wäre so ein guter Moment, wenn du einerseits bedenkst, was beeinflusst eigentlich meine Zweifel wirklich? Was hat mich eigentlich an den Punkt wirklich gebracht, wo ich gerade bin? Und dass du dann aber auch ehrlich wirst und es vor Gott bekennst und ihn auch einlädst, dir zu begegnen neu. Und auch wenn du bestimmte Wege eingeschlagen hast und eigentlich ganz genau weißt, vom Wort Gottes her, es ist Sünde. Es passt nicht zu dem, was Gott sagt, nicht zu dem, wie er sich unser menschliches Zusammenleben vorstellt. All das, was du dir reingezogen hast, auch in der Corona-Zeit, dich irgendwie abzulenken von dieser seltsamen Zeit, in der du dich befindest. Du kannst auch umkehren und Buße tun. Wir brauchen ganz neu eine Gemeinde, die Buße tun kann. Christen, die umkehren und sagen, hey, Herr, wir bereuen das, wir benennen das als Sünde und wir wollen jetzt in einen anderen Weg einschlagen. Ich habe neulich eine Predigt gepredigt, die heißt, deine Umkehr durchbricht Gottes Abkehr. Denn wir predigen immer so vollmundig, Gott nimmt alle an, Jesus nimmt alle an, das stimmt aber nicht. Jesus nimmt alle an, die umkehren. Und wenn du nicht umkehrst, auch als Christ, wenn du dich in bestimmte Dinge hineinbegeben hast und daran festhältst, da kann eine Verhärtung entstehen, die dich am Ende wegdriften lässt von dem Ziel, für das du geschaffen bist und sogar von der Ewigkeit. Deine Umkehr durchbricht Gottes Abkehr. Gott ändert seine Maßstäbe nicht wegen dir. Er bleibt seinem Wesen treu. Er bleibt dieser Welt treu, indem er für die Dinge einsteht, für die er eben einsteht. Und er bleibt aber auch dir damit treu, indem er seinen Maßstäben treu bleibt. Er bleibt der Gerechte, der dir am Ende richten wird, der dessen Augen nichts verborgen ist. Und es gibt einen Ausweg für deine Sünde und es gibt auch einen Weg los von den Verhaltensweisen, die du eingeübt hast und von den Bindungen, die in deinem Leben entstanden sind. Das ist der Weg des Heiligen Geistes und der Weg auch eines ernsten Kampfes gegen den Dreck in deinem Leben. Auch gemeinsam mit anderen. Geh diesen Weg. Jesus Christus, komm du jetzt durch deinen Heiligen Geist. Berühre und bewege Menschen genau da, wo sie stehen. Hol sie ab in ihren Zweifeln, Herr. Gib ihnen neue Gedanken. Herr, wir widerstehen auch gemeinsam teuflischen Angriffen, die gerade da sein mögen, hier in der Gemeinde, in unserer Familie, in unserem eigenen Leben. Wir sagen, du bist Gott, Herr, und ich stelle jeden, der hier ist, unter deinen Schutz, unter dein Blut, unter deine Gerechtigkeit. Ich bete, dass du dich ihm und ihr neu offenbarst, die das braucht, Herr. Ich bete, dass du die Augen öffnest, Herr, für die teuflische Verführungskunst, die sich wirklich gelegt hat, auch um die Gedanken von einzelnen Menschen, Herr. Ich bete, dass du eine neue Liebe zur Heiligkeit, Herr, zu deinen Geboten auch gibst, Herr, und Menschen zur Umkehr führst, Herr. Ich bete, dass du Verletzungen heilst. Ich bete, dass du Enttäuschungen wegnimmst und Menschen an dich bindest, Herr, und sie wegnimmst von ihren Götzen, an denen sie sich festgehalten haben. Ich bete, dass du Menschen zu einer Reife führst in ihrem Glauben. Herr, wir erwarten das von dir. Herr, offenbare dich, wir brauchen dich. Wir sind nur ein Hauch, wir vergehen, wir haben keine Kraft. Wir sind so leicht umzuwerfen, so leicht zu verführen, so leicht abzubringen vom Weg. Aber du bist doch unser Gott, du bist doch unser Halt, Herr. Und wir schreien nach dir, Herr. Offenbare dich in unserem Leben, Herr. Komm uns zu Hilfe. Amen.